Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Gedankentänze. Und heute nicht lange schnacken, sondern einfach anfangen. Ich habe mir die liebe Anja wieder eingeladen. Mit der habe ich schon mal eine Folge gemacht in der letzten Season. Ich werde es drunten verlinken, dann kann jeder reinschauen. Da haben wir über Improvisationstheater gesprochen. Und heute sprechen wir über was anderes, aber erstmal ein herzliches Willkommen, liebe Anja.
Hallo, herzlich willkommen auch dir bei mir, liebe Jana.
Ja, ich bin Schön. Ja bei dir auch zu Gast, genau.
Ja. Ihr seht ich uns, online macht es möglich, ja.
Online macht es möglich. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben. Meine allererste Frage, die ich mitgebracht habe, bevor wir aufs eigentliche Thema gehen. Wie war Karneval?
Fantastisch. Ich hasse Karneval und bin aber seit über 25 Jahren Teil davon. Aber ich habe mir eine Nische gesucht, die ich sehr liebe. Also, was mag ich an Karneval nicht? Ich mag dieses besoffene, pseudo-freie nicht so gerne. Wenn ich ficken will, gehe ich auf Plattformen, finde ich. Aber das macht nichts. In Oberhausen gibt es ein Frauenkarneval, ein Altweiberkarneval von einem Ensemble, das besteht aus manchmal 15, manchmal 23 Frauen, die alle Amateurinnen sind, die in echt in Lohn und Brot woanders stehen, aber die seit Jahren, zu Altweiber machen sie den Donnerstag und Freitag in Oberhausen zu einer runden Sache. Da gibt es dann ein Programm mit Pause von 2 Stunden Theater, Szenen, Revue, Liedern und danach gibt es Tanz. Und es ist von Frauen für Frauen und Frauen sind erwünscht, Männer sind nicht erwünscht. Auch das ist ja schon politisch voll unkorrekt, ne? Aber ist so. Und man muss sich nicht verkleiden und man kann da einfach hin und das ist super. Da kommt die Oma mit der Tochter, mit dem Enkelkind und dann gucken sie alles Programm an und manche bleiben noch zum Tanz, manche nicht und das ist so schön. Und eine aus dem Ensemble, die ist seit Ewigkeiten dabei, von Anfang an, das erste Mal seit 1985 war der erste Altweiberkarneval und die hat sich mit einem gebrochenen Rücken dahin geschleppt, um zuzuschauen mit ihrer Tochter. Und die Tochter hat dann Polonaise gemacht und die Mutter hat dann mit mir so ein bisschen gequatscht daher. Also es ist wahnsinnig verbindend und total schön. Und dann habe ich die ganzen närrischen Tage, Samstag, Sonntag, Montag, strickend im Bett gelegen und mir Liebesschmonzetten angeguckt und Trüffel gegessen. War super, wo andere dann lustige Kamelle geworfen haben. Genau, das war Karneval. Danke, Jana.
Das klingt jetzt aber doch sehr unterhaltsam und einladend. Ich selber bin ja auch kein Karneval-Freak, weil ich mich mit dem Verkleiden ja super schwer tue. Also für Kinder finde ich das immer so ganz spannend, da einfach mal in andere Identitäten eventuell zu schlüpfen und sich da so auszuprobieren. Bei den Erwachsenen weiß ich nicht, tue ich mich echt schwer, da irgendwie in so eine Rolle zu schlüpfen für einen Tag, um dann anschließend doch wieder in der Realität wach zu werden. Und das bringt uns jetzt natürlich zu dem Thema, was wir mitgebracht haben. Es gibt ja auch Kostüme, selbst wenn ich die nicht selber tragen würde, da wird mir rot vor Scham. Weil ich mich manchmal frage.
Welche Kostüme machen dich schamesrot, sag mal?
Also, ich will jetzt nicht als die prüde Jana dastehen, aber wenn es dann zu freizügig ist und man zu viel sieht als erahnt, finde ich, hat das nichts mehr mit Verkleiden zu tun, sondern mit Provokation oder wie auch immer, so kommt es bei mir zumindest an. Die finde ich immer so ein bisschen schambehaftet. Und womit ich mich auch so schwer tue, ist, wenn es dann zu ulkig wird. Also wenn sich dann Erwachsene zu ulkig so verkleiden, wenn es dann über diese Lustigkeitsschwelle hinausgeht, dann
das ist denke ich, ulkig. Also ich würde zum Beispiel, wir haben in Deutschland ja auch Gegenden, wo nicht so viel gefeiert wird. Also wenn du da so Fotos siehst von irgendeiner Biene im Hochsauerlandkreis, so ein erwachsener Mann, der als Biene verkleidet ist irgendwie und denkst so, Und dann frage ich, ich finde, das ist ein super spannendes Thema. Wann verkleidet man sich, warum und was ist peinlich? Ich finde, wenn du dich schämst, schämt sich ja immer schon mal einer, selbst wenn es Fremdschämen ist, ne? Die Scham will ja gefühlt werden, ganz dringend. Und wenn der Träger das nicht tut, dann muss es der Betrachter machen. Das ist einfach, das System der Emotionen. Ne? Aber was ist peinlich? Ich denke auch mal so dieses Freizügige. Ja, also ich finde Freizügigkeit, was dazu einlädt, sich frei zu zeigen, total toll. Aber ich frage mich ja auch oft auf Bühnen oder so, echt nackt provoziert noch, ist ja spannend, ne? So, ich habe ja in meinem Leben mehr nackte Haut gesehen als Leute, die ehrlich sich verwundbar zeigen, ne? So, also das sind so Sachen, was willst du zeigen? Und es ist diese Sehnsucht dahinter, ich möchte mal so sein, wie ich bin, aber ich muss das ja als jemand anders tun, weil wenn ich das als ich mache, dann werde ich ja verpönt. Ich muss mich verkleiden, weil dann war das ja die Biene, die so von Blüte zu Blüte mal Nektar schlürfen wollte. Oder es war ja eine ganz andere Person, die gerne Sex hat. Also ich finde ja toll, wenn man Sex haben will. Finde ich ja total großartig. Und feiern finde ich auch gut. Und küssen finde ich super. Und auf Partys tanzen und mal alles vergessen, finde ich auch gut. Nur ich mag immer ganz gerne, wenn man das Ganze bewusst macht. Ich finde, es wird dann heikel und gefährlich, wenn die Leute das tun und plötzlich begeben die sich in so ein Feld und sie wissen gar nicht, was sie da gemacht haben. Und dann bleibt so ein schaler, bitterer Nachgeschmack, finde ich. Wenn die Leute es bewusst machen und sagen, so, das ist jetzt gerade ein Teil von mir, den zeige ich mal. Mal gucken, wie das geht. Und die haben auch das Standing, das zu tragen. Dann finde ich das großartig. Aber wenn es so ist, so dass sie sich eigentlich ja auch peinlich fühlen und nur mal so gucken, wie andere damit umgehen und versuchen, dass die Auffangbecken außen sind und die Absolution im Außen ist, dann ist es immer wieder schräg. Und ich glaube, dann sind Leute wie du und ich gebe es zu, auch ich manchmal, dass ich denke so, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Weißt du?
Ja, also ich habe jetzt hier nickend gesessen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, drückt das aus, was ich nicht so ausdrücken konnte, dieses nicht authentisch sein mit dem, was man gerade darstellt, was dann dieses peinliche Berührtsein vielleicht auch gibt oder dieses, dass man dann so selber denkt, also diese Wahrnehmung, da stimmt was nicht, ohne zu wissen, was da nicht stimmt. Was mich zu der Frage bringt, die ich dir jetzt gerne stellen möchte, ist Scham aus deiner Erfahrung und aus deinem Erleben was Natürliches oder doch eher so ein anerzogenes Gefühl, weil wir bestimmte gesellschaftliche Normen nicht folgen?
Da gibt es bestimmt Wissenschaftler, die sich damit toll befasst haben. Ich kann dir meine Meinung dazu sagen.
Ja.
Also wirklich, das ist das, was ich habe, das kann ich anbieten. Ich glaube, es ist anerzogen. Und es hat aber auch was Gutes. Also es ist, glaube ich, kein Naturinstinkt, Schamgefühle zu haben. Es ist aber ein absoluter, also womit wir auf die Welt kommen, sind also ja Bedürfnisse. Und ich bin immer sehr gerne der Freund von einfachen Sachen. Es gibt ja ganze Bedürfnispyramiden und es gibt auch sehr diffizile Verästelungen, aber ich mag das runterbrechen auf zwei Bedürfnisse. Das eine ist das Bedürfnis nach Verbindung, das andere ist das Bedürfnis nach Entfaltung und Wachstum. Und wenn wir auf die Erde kommen als Babys und das einigermaßen so passiert, wie es sollte in einer Familie und mit Bezugsperson, dann ist als allererstes das Bindungsbedürfnis überlebenswichtig. Wenn die Bindung nicht ist, sterben wir. Punkt. Also wir kommen nicht auf die Welt und müssen direkt wachsen, sondern wir brauchen Personen, die sich um uns kümmern, mit denen wir uns verbunden fühlen. Das geht mit der Nabelschnur los, über die Muttermilch, über Liebe, über all das so. Und wenn wir merken, dass unsere Bezugsperson irgendwie sich nicht mehr kümmert, dann tun wir alles dafür, um diese Bindung zu sichern. Und das sind ja diese ganzen Traumata, die wir haben, ne? Bindungstraumata, findest ja keinen über 50 in Deutschland jedenfalls, der nicht bindungstraumatisiert ist. So diese lustigen Sachen, lass das Kind mal schreien. Und dann fängt es an, wenn meine Bindung in Gefahr ist, dann versuche ich zu gucken, dass ich die sichere. Und ich sichere die so, indem ich so bin, wie ich glaube, dass mein Gegenüber mich haben will, um die Bindung noch aufrecht zu erhalten. So, und ja, und das bedeutet natürlich das große Zugehörigkeitsding. Ja, wenn du zu unserer Familie gehören willst, dann da, hast du die und jene Verhaltenssache an den Tag zu legen. Und wenn du zu unserer Gruppe dazu gehören willst, dann musst du das und das tun. Und tust du das nicht, dann bist du zu beschämen, dann hast du dich gefälligst zu schämen. Und das sind die Dinge, die anerzogen werden, um natürlich auch die Gruppenzugehörigkeit zu unterstützen. Also Scham und Beschämen an sich ist erstmal noch nichts Böses. Es ist auf deine Frage zu kommen, es ist schon natürlich, aber ich halte das für ein natürlich anerzogenes Ergebnis unserer Gesellschaft.
Ja, und dieses Schäm dich ist ja schon etwas, was in Kindheitstagen manchmal öfters fällt, als man ja, das hören möchte, so dieses, du hast irgendwas falsch gemacht und dann wird dir gleich gesagt, schäm dich, ohne zu sagen, um was es wirklich so gegangen ist. Und dann wird das ja auch so gleich gekoppelt mit Gefühlen. Also bei mir zum Beispiel ist Scham total heiß, schwitzend und ich habe auch das Gefühl, ich sehe aus wie so ein Streichholz so. Also daran merke ich, dass jetzt gerade Scham im Raum ist. Und ich muss sagen, bevor mir das so bewusst ist mit diesem Schamthema, war ich teilweise auch so hilflos, diesem Gefühl ausgeliefert, weil ich es nicht greifen konnte.
Ja, es ist die totale Hilflosigkeit. Du weißt ja nicht, wie du es wieder gut machen kannst. Ja, du hast offensichtlich was falsch gemacht, was es ganz schlimm ist. Und zwar so schlimm, dass du Existenznot hast. Weil wenn man, also ich weiß nicht, ich bin Jahrgang 71, das war bei uns erst noch so, dass bei uns in der Klasse, man muss sich in der Ecke schämen. Also in der Klasse, wenn man irgendwas Doofes gemacht hat, muss man in die Ecke. Und was bedeutet das? Du bist auf dem Präsentierteller, alle gucken. Und du bist trotzdem außerhalb der Gruppe, du gehörst nicht dazu. Mhm. Und das ist, wenn du es runterbrichst, Todesangst, die du da das ist, also, ne? Es kommt immer drauf an, für was und wie und in welchem Rahmen du das machst. Aber auch Scham ist ja ein Kriegs, ist ja eine Waffe. Es werden ja heute immer noch Frauen öffentlich vergewaltigt und so, um halt sie zu brechen. Und das geht über Scham. Und dass man sagt so, hey, Scham ist doch keine Todesangst, doch. Und deswegen ist ja auch so heiß und deswegen ist ja auch so schwitzig und deswegen bist du auch kurz vor Schockstarre, weil du nicht mehr weißt, was du tun sollst. Das ist dir der Gipfel der Hilflosigkeit. Ja.
Und keiner kann einem, also wenn man das Thema nicht richtig klar kommunizieren kann, da kann man auch kaum Hilfe von außen erwarten, weil man einfach ja wirklich so gefangen in diesen eigenen Gefühlen drin ist. Wie gehst du mit Scham auf der Bühne um? Du bist ja nun auch Künstlerin und Improvisation, Theater, wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, ist ja eins deiner Hauptsteckenpferde. Ja. Empfindest du auf der Bühne noch Scham oder ist die Bühne für dich so ein Ort, wo du da ein bisschen mit auch mitspielen kannst? Ich glaube, das ist vielleicht auch ganz wichtig, diesem Gefühl oder anders gefragt, kann man dadurch dem Gefühl die Macht so ein bisschen nehmen, wenn man anfängt, es als gespielt zu sehen?
Ja, ach, Jana, du stellst so tolle Fragen. Ich bin so gerne dein Gast. Vielen Dank. Ich merke, dass du denkst, bevor du sprichst. Ich liebe das total. Also ja, Scham begegnet mir auf der Bühne. Heute weniger als früher. Scham ist immer da. Und jetzt ist die Frage, welche Scham ist es? Ist es dieses Schüchtern? Ist es dieses Lampenfieber? Ist es dieses so Gott, oh Gott, oh Gott, alle gucken und wenn ich versage, was dann und so? Ist es dies oder ist es dieses, eigentlich bin ich schüchtern, jetzt gucken alle, jetzt muss ich mal nach vorne? Also bei mir, ich habe da lange für gebraucht, zu verstehen, was mit meiner Scham los ist. Also meine Scham ist auch sauklug. Die versteckt sich. Und zwar versteckt die sich nicht unbedingt da, wo wir sie suchen. Weißt du, ich bin eigentlich, bin ich Sozialphobiker. Ich mag total gerne Gespräche 1:1. Ich mag auch für meine Familie gerne. Aber alles, was über 5, 6 Personen in einem Raum gleichzeitig ist, ist ein bisschen... sag ich mal, ist mir ein bisschen viel, ne? Aber meine Scham versteckt sich in meiner Bühnenfigur. Ich stehe total gerne auf Bühnen und ich liebe es, vor vielen Leuten zu sprechen, zu spielen und zu machen. Ich mache Workshops, ich führe Regie, das ist alles großartig. Und meine Scham versteckt sich in meiner Frontfrau. Also weißt du, so meine Scham, ich habe super, also Beispiel, Impro-Theater. Ich fing an, Impro-Theater zu spielen, fand das alles ganz spannend und habe dann irgendwann meine Gruppe so, ja, du musst jetzt auch mal irgendwann aufhören, Licht zu machen, Anja, du musst jetzt auch mal auf die Bühne, du machst jetzt ein Jahr schon in unserer Gruppe mit und du musst dich mal trauen. Du musst dich mal trauen, traumhafter Satz auch. Und dann habe ich gesagt, ja, super. Und dann gehe ich auf die Bühne und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich moderiere das wohl, weil bei uns in der Gruppe war die Moderation eher unbeliebt, die musste immer so ein bisschen organisieren und so weiter. Das war so ein bisschen mehr Arbeit und dann habe ich gesagt, ich mache das total gerne. Und das habe ich auch sogar gut gemacht. Und dann hieß es nachher so, ja, super, und so, wie kommen wir? Und dann habe ich so gelacht, ich habe gesagt, ja, ich liebe Impro-Theater, weil das so riskant ist. Du gehst immer ins Unbekannte und weißt nicht, was los ist. Ist das nicht toll? Und ich bin die Figur, die vorne steht mit der Uhr, die weiß, welches Spiel kommt, die beendet die Szenen. Super Kontrollfuzzi, ja. So, und ich bin auf der Moderationsfigur, bin ich sehr provokant, bin ich frech, bin ich spreche aus, was ist und so. Und das ist mega. Und meine Scham versteckt sich da drin. Als ich angefangen habe mit dir zusammen, wir haben uns ja kennengelernt bei Tanja Peters, ne? Wo Tanja auch sagt, was willst du denn in meinem Workshop? Frauen auf die Bühne, was willst du denn? Ich denke so, naja, Tanja, ich war immer immer verkleidet, ich war immer versteckt in Rollen und ich war noch nie mit mir auf der Bühne. So. Und dann habe ich ja geforscht, was mein Thema ist. Und dann habe ich gesagt, ja, Scham. Scham, Fremdscham, Bühne, Scham, Lampenfieber, was sind die Kreisläufe, wie vertuscht man das? Was ist das für ein Gefühl? Was ist das Gute? Was ist das Schlechte? Wann ist sie dysfunktional? Wann hilft sie uns? Und da habe ich gemerkt, Alter, meine Scham hat sich bei mir in der Bühnenfigur versteckt, wenn ich so tue, als wäre ich Anja Balzer, die moderiert. Und als sie das gehört hat, dass ich sie entdeckt habe, boah, Jana, ich bin echt abgetillert. Ich war wirklich, ich habe gedacht, scheiße, ich fing plötzlich wieder an, mich selbst zu entwerten. Ich fing plötzlich wieder an, mich besonders zu schminken. Ich habe gedacht, nee, liebe Scham, ist alles gut. Ich habe dich gesehen und es ist okay, dass du mit mir bist und du sorgst dafür, dass ich nicht schamlos bin. Du sorgst dafür, dass ich nicht meine Kollegen oder das Publikum beschäme und das ist cool, dass du in meinem Team bist, aber du musst dich nicht mehr verstecken. Aber Alter, das hat gebraucht.
Ja, ich erinnere mich, total spannend. Du hast ja dann auch diesen Vortrag denn gehalten bei Tanja Peters, hat er doch damals diese Show gehabt, eine Woche später, glaube ich, warst du doch auf der Bühne mit dem Thema.
Ja,
ne?
Ja, genau, ich war mit der Bühne.
Mit der Bühne.
Hat man, mit der Bühne zusammen, genau. Ich war bei ihrer Show, da habe ich über vieles gesprochen, über Scham nicht. Es war aber trotzdem sehr, sehr gelungen, aber es war total super, weil ich war total authentisch, ja. Ne? Und das hat dazu geführt, dass Tanja mich nochmal eingeladen hat. Und da habe ich dann über Scham gesprochen. Ja, das ist richtig. Über den Schamkreislauf. Ich habe halt irgendwann angefangen, das, was ich immer so zu denke, auch mal so aufzumalen. Ne? So. Und ja, und das war dann eben der Schamkreislauf. Dass ich denke, so, wo kommt das denn her? Und was machen wir denn damit? Und ja, und ich habe das für meine Rollen spannend gefunden, weißt du? Und dann habe ich aber gemerkt, dass das im Echten auch so spannend ist. Genau, ja. Und da habe ich dann einen Vortrag drüber gehalten. Das ist voll richtig, ja.
Ja, spannend. Und diesen Schamkreis, auf den hast du hoffentlich heute mitgebracht, weil da würde ich gerne wissen, wie der aussieht.
Wie der aussieht, ja, ganz, ganz einfach. Der Schamkreislauf ist wirklich so wie so ein Kreislauf, kannst du dir vorstellen. Und der hat irgendwo, hat er einen Anfang und ich sage mal, der Kreis beginnt einfach an dem Punkt, wo wir geringes Selbstwertgefühl haben. Ja, das kann sich gegen uns selbst richten, ne? Dass wir finden, dass wir irgendwie nicht so sind, wie wir sein sollten, zu dick, zu dumm, zu reich, zu erfolgreich, zu erfolglos, zu krank, zu weiblich, zu undifferenziert, ach, was weiß ich nicht. Ne? Also man kann sich ja mannigfach entwerten, das darauf zu führen ist eben, was ich vorhin erzählt habe, dieses Trauma als Kind, wir sind nicht so, wie wir sind, okay, wir müssen anders sein, ja. Um die Bindung zu erhalten zu Leuten, die für uns lebensnotwendig sind. Das sind eben Eltern, Lehrer, Bezugspersonen, Geschwister, Freunde. Ja, so, da entwerten wir uns selbst. Das hat da seinen Anfang. Und wir können auch gegen andere ein geringes Selbstwertgefühl haben. Also wenn der Vater säuft, die Mutter fremd geht, wenn wir RTL 2 gucken, wie irgendwelche Leute da durchs Dorf getrieben werden und beschämt werden, ohne dass wir das Gefühl haben, dass sie das bewusst mit. Genau, dann haben wir eine Empfindung und das ist Scham. Wir schämen uns dafür, dass wir so sind, wie wir sind und so hilflos sind, es nicht ändern zu können. Und das ist halt, wie du schon beschrieben hast, furchtbares Gefühl. Man schwitzt, man wird rot, man stottert, das Hirn arbeitet nicht mehr so, das ist öde. Also was machen wir damit? Ganz natürlich, was doof ist und stinkt, wollen wir nicht haben. Ja? Also wir wollen das abwehren. Das ist der nächste Schritt von dem Schamkreislauf. Wir wehren das Gefühl ab. Und weil wir das Gefühl nicht abwehren können, wehren wir den Auslöser ab. Wir wehren uns selbst ab. Ja, wir sind aggressiv, sprechen aggressiv gegen uns selbst. Manche schlagen sich sogar auf den Kopf. Kinder habe ich schon beobachtet, die, wenn sie was aus Versehen sagen oder sich verhaspeln, dass sie sich selbst auf den Kopf schlagen. Du unterdrückst das, was du bist, du unterdrückst das, was du empfindest, du unterdrückst alles, dann kannst du auch keine Gefühle mehr empfinden. Wenn du keine Gefühle mehr empfindest, schämst du dich auch nicht mehr. Das ist großartig, das nennt man Suizid, das ist das Ergebnis. Depression kommt erst und wenn du dich dann in letzter Konsequenz entgefühlen willst, entemotionalisieren, dann bringst du dich halt um. So, das ist die totale Abwehr des Selbstwertgefühls, das geringe. Oder du machst die Abwehr gegen andere. Dasselbe, ja. Aggressiv, beschämen, du tötest Papa, der säuft, da musst du dich nicht mehr für ihn schämen, ne? Und das ist natürlich blöde, weil das wird ja nicht kleiner. Du schämst dich dann vielleicht für deine Schamabwehr, du schämst dich, dass du dich nicht mehr so toll fühlen kannst, du schämst dich vielleicht, weil du jemanden geschlagen hast, ja, und dann überdeckst du das. Ne? Das Überdecken hat viele, viele Verkleidungen, um bei Karneval zu bleiben. Das Verdecken hat viele Kostüme, du kannst, Leute zuquatschen, Rededurchfall nennt man das. Du kannst dir Statussymbole zulegen, ja, wenn du ganz reich bist und tolle, weiß ich nicht, Häuser, Autos, Pferdepflege hast, dann fängt vielleicht gar keiner mehr an zu denken, dass du dich vielleicht peinlich für eine Null hältst und dich über dich schämst oder für dich schämst. Da kommt man gar nicht auf die Idee, und man denkt, ja, der hat's ja geschafft, ne? Der ist ja reich, der hat ja sein Leben im Griff. Und man kann sich selbst optimieren, gern gesehen bei Frauen unseres Alters. Ich habe ja schon viele Zertifikate, aber es reicht noch nicht, ne? Perfektionismus tötet, ist auch eine Form von Selbstmord. Wenn du anfangen willst, wirklich Perfektionismus zu leben, wirst du das wohl nicht lange überleben, weil es ist sehr, sehr anstrengend. Und das Anstrengende ist auch wieder zu überdecken, und das führt zu Suchtverhalten. Ja, man, alles, was Gefühle betäubt, ist herzlich willkommen, sei es Arbeit, sei es Sex, sei es Alkohol, Drogen oder Essen. Zucker, auch sehr gern gesehen. Und dann ist es immer, ne, dann mach das mal, töte mal und rede dafür vor Leuten nackt, besoffen, weil du das alles nicht mehr, dann schämst du dich dafür wieder. Du schämst dich für dein Überdecken, du schämst dich dafür, dass du nicht damit klarkommst, du fühlst dich furchtbar und du kommst aus der Scheiße nicht raus. Und wenn es gibt ja Geometriefreunde, die den Schamkreislauf so blöd finden, weil der so rund ist, den lade ich herzlich dazu ein, das Drama-Dreieck mal anzugucken. Das hat drei Ecken: Täter, Opfer, Retter. Ja, dass du sagst, ich bin ein Opfer, ich fühle mich furchtbar, ich tue was dagegen, indem ich abwehr, aggressiv bin, und dann rette ich mich wieder, indem ich mich belohne mit Zucker und alles. Und auch das ist eine Haltung, aus der wir nicht rauskommen. Und du bist nicht glücklich als Mensch, wenn du im Schamkreislauf gefangen bist oder im Dramadreieck gefangen bist. Das Dramadreieck, das ist geil, wenn du auf Bühnen stehst. Sex, Crimes, das verkauft sich gut, ja? Sex and Crime Sales. Das ist das, was wir brauchen, wenn wir Rollen auf Theaterbühnen spielen. Aber die Haltung der Schauspieler sollte bitte außerhalb des Dramadreiecks sich befinden und außerhalb des Schamkreislaufs.
Wow, das war jetzt ganz schön intensiv. Ich bin ja sowieso davon überzeugt, dass vieles ein Kreis ist. Also vieles im Leben ist einfach ein Kreislauf, und immer wieder, wir befinden uns so in einzelnen Rundungen, wo wir immer mal wieder eine Runde drehen und noch eine Runde drehen. Wie würdest du sagen, wie würde die Runde raus aus so einem Schamkreislauf sein? Weil so wie ich dir jetzt zugehört habe, glaube ich, schlittern viele unbewusst in diesen Schamkreislauf, beziehungsweise sind drinne, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass sie drinne sind, weil ja der Ursprung einfach frühkindliche Prägung sein können. Aber was wäre jetzt aus deiner Erfahrung und aus deinem Wissen so, ja, wo würdest du sagen, wie findet man so dieses Nadelöhr? Also, weißt du, weil ich
glaube... Das kann ich dir sagen, Jana. Ja. Ein Wort, das bitte. Ist so peinlich, ne? Aber es ist wahr, es ist Liebe. Und zwar, wir dürfen uns anfangen, so zu behandeln, als würden wir uns lieben. Und das kriegst du ja nicht beigebracht. Wie soll man denn Liebe lernen, ja? Das kann man ganz anfangen. Also man muss ja nicht gleich großartig, wie willst sich gleich lieben und das auch empfinden. Aber weißt du, wie es anfängt? Weißt du, wie es anfängt? Indem du es benennst und bezeugst. Damit fängt es an, dass es eine Existenzberechtigung hat. Wenn du dich in diesem Ding befindest, nehmen wir mal an, was weiß denn ich? Ich bin zu dick. Ich bin zu laut. Ja, ich bin eben so, wie ich bin, gerade unzulänglich. Ich wäre gerne besser. Ja, ich wäre gerne anders. So, dann muss man sich fragen, okay, aha, warum, wozu soll das gut sein? Also wenn ich zum Beispiel, ich esse sehr gerne, ich betäube mich sehr gerne mit Zucker, ich bin da sehr anfällig, wenn ich dann wirklich in diesem Film bin, ich bin zu dick, dass ich denke, okay, wenn ich dünner wäre, was wäre denn dann? Warum möchte ich denn dünner sein? Dann denkst du, ah ja, ich möchte attraktiver sein. Ah, warum denn? Ah ja, ich möchte attraktiver sein, ich möchte eigentlich auch jünger sein und ich möchte eigentlich das Altern anhalten. Ich wäre gerne unsterblich. Warum? Weil ich Angst habe zu sterben. Warum denn? Weil ich bis jetzt immer noch nicht weiß, wie man liebt, und ich wäre gerne so lange auf der Welt, bis ich es dann kann. Aha, das ist jetzt sehr tiefenpsychologisch. Aber erstmal zu sagen, ich bin offensichtlich dick. Aha. Und wir das mal bewerten? Nee, wir wollen das heute mal nicht bewerten. Wir wollen es einfach bezeugen, zu sagen, ich bin es. Und dann zu sagen, gut, und dann war ich auf Bühnen ganz oft und habe das immer als Witz genommen. Ich habe immer wirklich gesagt, ja, dann mach doch einen Witz über meine Körperlichkeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist ja auch selbstentwertend. Ich habe es unter Kontrolle. Ich mache als erstes den Witz, damit ich nicht so verletzt bin, wenn es ein anderer macht. Und dann zu sagen, okay, ich bin dick. Ich bin deswegen dick, weil ich in einigen Bereichen noch lernen darf. Ich bin deswegen dick, weil ich auch Depressionen habe und das ein Ventil ist für mich, mich zu beruhigen. Und solange ich nur dieses eine Ventil kenne, werde ich essen. Seitdem ich aber auch weiß, dass spazieren gehen, Freunde treffen, Entspannung, lieb sein mit sich selbst hilft, ist das gut. Erstmal benennen, wenn du auf Bühnen bist, am besten. Du gehst auf einer Bühne und dir kippt ein Glas um. Du sollst aber einen Vortrag halten. Ja? Dann kannst du sagen, oh, ich habe mich schon über sie ergossen. Also, dass man einfach sagt, ja, ich benenne das. Ja? Wir waren mal auf der Bühne in der Impro-Szene und mein Kollege, es war sehr am Anfang, wir hatten eine Tierszene, ich war Hase, er war Bär, er kam von hinten und hat mich gerammelt, ich habe mich nicht gewehrt, es war weder lustig noch irgendwas, es war ganz furchtbar, niemand hat die Szene beendet. Nun ja, sag ich mal. Da war Scham im Raum, ich habe mich geschämt, ich habe es nicht benannt, ich habe es nicht gezeigt, das Publikum hat sich fremd geschämt, das war eine Katastrophe. So, und heute, wenn irgendwas passiert, also wenn irgend sowas passiert, dann benenne ich das, dann sage ich, oh, das möchte ich nicht. Oder zu sagen, ah, ich glaube, das ist im Tierreich nicht gewünscht oder was auch immer. Auf jeden Fall, ich benenne, was passiert ist und dann ist es schon nicht mehr so schlimm, weil ich habe es benannt. Ich war vor kurzem bei einem super hochdotierten Seminar gebucht als Trainerin. Ich bin 1,5 Stunden früher losgefahren. Ich hatte einen Zeitpunkt von 1,5 Stunden und es hat nicht gereicht. Es war Schnee, es war, ach ja, weiß ich. Ich war 2 Stunden zu spät. So. Also ich war 1/2 Stunde zu spät. So, ne? Ich habe das so. Und was ist es? Es ist das Allerletzte, ja. Und ich hasse es, unpunktlich zu sein. Und früher wäre ich vielleicht nach Hause gefahren und hätte angerufen, ich habe Durchfall, ich kann nicht kommen, weil ich mich so geschämt hätte. Heute habe ich gesagt, es tut mir furchtbar leid, ich bin zu spät. So ist das. So, und jetzt brauche ich auch noch einen Kaffee. Und dann bin ich voll für sie da. So, nun ja, ne? Was soll man machen? Es ist ja passiert. Und was soll man tun? Wenn du das benennst und bezeugst, dann ist das super. Alle Leute, die sexuellen Missbrauch oder anderen Missbrauch erfahren haben und darüber anfangen zu sprechen, das ist der erste Schritt aus dem Kreislauf raus. Der erste Schritt, wenn du sagst, ich bin übrigens süchtig, ich brauche Hilfe. Um Hilfe bitten, Jana, um Hilfe bitten. Weißt du, wie viele Menschen ich immer noch kenne, die lieber verrecken, als um Hilfe zu fragen. Das ist unfassbar. So. Und das ist das Erste. Frag doch mal um Hilfe. So. Kann jemand anders helfen? Es gibt so viele Leute, die gerne helfen. Aber wenn du nicht weißt, dass jemand Hilfe braucht, ist das nicht cool. Ja? Und wenn du einfach jemandem hilfst, ohne dass er um Hilfe gebeten hat, ist das übergriffig. Und das ist der erste Schritt zur Selbstfürsorge. Zu sagen, ich bin übrigens gerade defekt. Ich bin übrigens gerade so, wie ich bin. Und dann kann man immer noch traurig darüber sein, dass es so ist. Ist ja auch Kacke, ja? Wenn wir eine Verletzung erfahren haben, als Kind oder auch als Erwachsener, eine Verletzung zu erfahren, ist scheiße. Und das darf beweint werden. Man darf sogar ärgerlich sein. Man darf sogar sowas haben wie, den will ich rächen. Ich will, dass der auch erfährt, wie scheiße das ist. Das ist alles der erste Schritt. Und wenn wir das offen machen, dann zeigen wir uns verwundbar, dann zeigen wir, dass wir nicht perfekt sind, dann zeigen wir, dass hinter Instagram der Mond in der Zahnritze steckt. Weißt du so? Mhm. Und das ist so entlastend und so erleichternd und so entspannend für alle Beteiligten. Mhm.
Dem kann ich nur zustimmen und ich muss sagen, seitdem ich auch diesen Weg gehe, also das zu benennen, was da ist und auch sich selber das auch zu benennen. Also zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, bin ja groß veranlagt süchtig, so, deswegen weiß ich, dass eben mein Mann nie mit mir in irgendwelche Casinos gehen dürfte, weil ich da sofort in diesen Rausch verfallen würde und unser ganzes Hab und Gut verspielen würde. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich dieses Suchtpotenzial so habe, deswegen kann ich da gut mit umgehen und kann das auch benennen, so, ne? Wenn da 5 Torten stehen, dass ich sage, eine hätte gereicht, weil ich muss jetzt alle essen, so. Ich glaube, dass das allerdings die wenigsten können, weil, das ist jetzt meine Theorie, die ich mit dir teile, ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft die Scham ganz weit oben mitsteht. Also das Scham, ja. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft so voll mit Charme ist oder beziehungsweise das so normal ist. Weißt du, so dieses, das ist ja normal, dass das so ist. Weißt du, wie ich meine, wir beide reden drüber, wir beide wollen da für uns eine Veränderung, wir wünschen, dass die Zuhörer, die Zuhörer eine Veränderung angehen. Du machst es auf der Bühne und gibt's Workshops dazu. Aber es gibt, glaube ich, ganz viele, die so sagen, na, was reden die jetzt? Das ist doch so normal, in Anführungsstrichelchen jetzt. Aber glaubst du, wenn die Gesellschaft da auch so ein bisschen so mitmachen würde? Oder glaubst du, dass die Gesellschaft schon immer so schambehaftet war und sich das nur verändert hat? Im Sinne von, wie gehen wir damit um?
Oh, wow, was du hast ja total existenzielle Fragen. Wahnsinn. Ja, ja, ja und ja. Also, ja, es ist normal, Scham zu empfinden. Das ist normal, das ist menschlich und normal, Haken drunter. Es ist auch gut, dass es so ist, dass wir diese Warnleuchte haben, diese Todesalarmglocke, so nach dem Motto, wenn du hier weitergehst, wirst du aus der Gruppe ausgestoßen. Wenn du aus der Gruppe ausgestoßen wirst, wirst du leider sterben, weil du musst in Verbindung sein als Mensch, um zu überleben. So. Und genau. Und das ist normal und das halte ich auch für gesund und das finde ich super. Das verhindert nämlich, dass wir hingehen und unserem Nachbarn einen auf den Kopf hauen oder all diese Dinge. Also, dass wir eben gesellschaftliche Regeln einhalten, die dazu führen, dass wir miteinander gut auskommen. Ja, das ist super, das ist normal und das sollte auch bitte so bleiben. Nicht cool ist es, wenn man das missbraucht und das in die Dysfunktionalität treibt. Das eine ist das, was wir selber in der Hand haben. Das finde ich super, weil wir können ja die Verbindung zu uns immer beibehalten. Das heißt also, der erste Schritt ist zu merken, dass wir uns scheiße fühlen, zu merken, dass wir uns schämen, dass wir traurig sind, dass wir schämen uns ja manchmal auch dafür, dass wir wütend sind. Wir schämen uns für alles Mögliche. Es ist unglaublich, für was man sich so schämen kann. Und zu sagen, aha, ich empfinde also diese Wut und ich empfinde all das und das darf da sein. Und ich habe die Verbindung zu mir und sage so, okay, wo kommt das denn her? Wenn du zum Beispiel sagst, du hast diese Sache mit dem Spielen oder der Torte, dann ist das ja zu was gut. Das ist ja erstmal Sucht kommt von Suchen. Was willst du denn finden? Und wenn man dann halt da sich mal Zeit nimmt, auch mit Hilfe zu gucken, okay, was kompensiere ich? Was unterdrücke ich? Was will ich betäuben mit diesen Suchen? Und dann die Verbindung zu dir selber herstellst, mit allem, was dazu gehört, dem Schmerz, der Angst, dass da vielleicht keiner ist, wenn du guckst, wer da bei dir ist und so weiter. Ja, wenn du all das machst, dann hast du schon mal die Verbindung zu dir gewährleistet. Spitze. Wenn du das hast, hast du nicht mehr so viel Angst, wenn eine Gruppe dich kurzzeitig mal ausstößt. Weil du sagst, solange ich in Verbindung mit mir bin, bin ich ja in Verbindung. Und solange ich mit mir in Verbindung bin, werde ich immer in Verbindung sein mit jemandem anderen, der auch in Verbindung mit sich ist. Es ist nicht möglich, das ist meine Lebenserfahrung, das kann vielleicht irgendwelche Studien widerlegen, ist mir wurscht. Ich habe mein Leben zur Grundlage und das ist so, ich mich in mir verbunden gefühlt habe und das gezeigt habe, auch vielleicht, indem ich sagte, ich kann gerade nicht mit dir sprechen, weil ich gerade so traurig bin und so dysfunktional bin, bin ich in Verbindung, weil ich nämlich echt war. So, das ist das eine. Und das, was mit der Gesellschaft ist, Jana, natürlich, Hexenverbrennung. Es war nichts anderes als Leute beschämen. Heilen ist verboten, ne? So. Und die Wahrheit sagen ist verboten. Dann kannst du wieder sagen, was ist denn die Wahrheit? So, weißt du, also es ist ganz, ganz spannend, wofür man sich alles schämen kann. Also tut mir leid, ich war vor 2 Jahren diejenige, die beschämt wurde, weil sie eine Maskengegnerin war. Und da kann man sich stundenlang drüber unterhalten, was mit der Maske ist und warum und weshalb. Ich habe mir das auch angeguckt, weshalb ich psychisch mit Masken Probleme habe. Ja, und ich halte Masken immer noch für Kacke. Aber das ist ja unwichtig. Ich hatte eine Zeit, wo ich gesellschaftlich Gefahr drohte, ausgegrenzt zu sein, weil ich so dachte. Und es ist dann ganz leicht zu sagen, du solltest dich schämen, wenn du so und jetzt Framing unsozial, rechtsradikal, blöd, sonst was bist. Ja, und da denke ich so, nee, ich muss mich gar nicht schämen, ich muss erstmal in Verbindung sein. So. Und ja, es werden Leute beschämt für ihre geschlechtliche Orientierung. Sie werden beschämt für ihre Behinderung. Sie werden beschämt für ihre Hautfarbe. Immer noch. Sie werden, natürlich, das wird benutzt, Jana, weil das so gut funktioniert.
Weil es sehr machtvoll ist und weil es halt auch vorhanden ist. Also jeder kann damit ja hantieren. Keiner muss irgendwo hin und muss sich das kaufen oder ein Zertifikat machen, sondern jeder weiß ja, wie sich dieses Gefühl anfühlt und weiß dann natürlich auch zu schießen. Was ich jetzt ganz spannend fand, war, dass du gesagt hast, dass ja auch die Scham was Positives hat, nämlich diesen Schutz anderen einen vorüber zu hauen, dass die Scham ja nicht nur diese eine Seite hat, aus der wir raus wollen, sondern dass es ja auch diese andere Seite gibt. Und ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein bisschen vernachlässigt wird. Also ich will nicht sagen, dass Scham nur gut ist, aber ich glaube, es ist wichtig auch nochmal zu sagen, dass es ja eine Funktion auch für uns hat.
Ja, solange Gefühle funktional sind, sind alle Gefühle wundervoll. Da gibt es kein besseres oder schlechteres. Es gibt natürlich beliebtere Gefühle, ne? Freude ist total beliebt. Aber wenn du das nur als Maske trägst, dann ist es dysfunktional. Dann ist Freude dysfunktional, weil sie unterdrückt deine Traurigkeit. Und so ist es mit Scham auch. Die Scham ist funktional, wenn sie uns dazu bringt, uns in Verbindung zu fühlen. Weil sie signalisiert ja, Achtung, du machst irgendwas, was jetzt hier gerade nicht okay ist. Wer auch immer diese Regel von okay definiert. Ja, manchmal sind wir das selber, dass wir selber von uns eine Meinung haben, wie wir zu sein hätten. Wir haben so unser Idealbild und wenn wir dem nicht entsprechen, dann bewerten wir uns schlecht. Ja, dann müssen wir überprüfen oder dann dürfen wir immer wieder uns eingeladen fühlen zu überprüfen. Hey, ist diese Bewertung gerechtfertigt, macht die jemanden glücklicher, mich zum Beispiel, hilft die für irgendwas, macht die Welt schöner, gibt es Entspannung und Frieden dadurch, wenn nicht, dann ist das eine Kackregel und wenn das so ist, wenn ich zum Beispiel sage, du bist gar nicht so entspannt, Anja, wenn ich dann mich entspanne, dann führt das dazu, dass meine Umgebung auch schöner wird. So, wenn es natürlich so Sachen sind wie, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, klar, sind wir uns, glaube ich, einig. Dann gibt es ja noch so Sachen wie beschämen. Ja, ich habe das gemacht. Ich habe Workshops gemacht und wenn einer zu spät kam, habe ich dann irgendwie den Fokus auf die Person gelenkt, damit der Fokus von mir weg war, weil ich in den ersten 30 Minuten eines Workshops immer super aufgeregt bin, ob ich irgendwie die Verbindung herstellen kann. Und wenn dann was von außen ablenkt, bin ich natürlich durcheinander. Jemand stört, kommt rein, das bringt mich aus dem Konzept. Dann denke ich, ich beschäme mal die Außenperson mit einem kleinen Scherz, natürlich nur. Und das kann ich ja lassen. Dann ist Beschämen und Scham, für was soll das? Jeder kann mal zu spät kommen. Es gibt Gründe. Niemand macht das mit Absicht. Und das führt dann wieder dahin. Wenn ich sage, ich beschäme jemanden für sein Verhalten, dann ist das nicht so cool, als wenn ich mich frage, was hat der Mensch für einen Grund für sein Verhalten? Und mag ich ihm erstmal zuhören auf die Gefahr hin, dass ich meine eigene Meinung ändere? Weißt du, ich kann ja locker sagen, ihr seid alle blöd, weil. Allein das, ihr, wir, das sind alles ihr, die ihr die Regeln nicht einhaltet, seid blöd. Als die Viere, die wir die Regeln einhalten. Und ich denke so, nee. Alles, was spaltet, ist erstmal zu hinterfragen. Alles, was die Schamlampe aufleuchten lässt, sei es im aktiven Beschämen oder im passiven Schämen, ist erstmal eine Signallampe, um genauer hinzugucken. Wenn in einer Firma irgendwo eine rote Signallampe blinkt, dann gehen ja auch nicht alle los und schießen, sondern die gucken erstmal, wo ist denn der Gefahrenherd und wie kann man denn den Auslöser finden. Ja, und das, wenn das die Gesellschaft, die wir ja sind, ne? Wir sind ja die Gesellschaft, wenn wir anfangen, darauf zu hören, was unser Bauchgefühl signalisiert, wann ist irgendwie die Lampe an von nicht okay, wann ist die Lampe an von peinlich, von super peinlich, von totale Schämerei. Wenn wir dahin spüren, ich glaube, dass das dann echt für alle Beteiligten besser ist. Ich glaube das.
Ja, da bin ich bei dir und weißt, was mir gerade so gekommen ist. Ich musste gerade so, ich meine, ich habe hier keine Medien, ich wohne ja immer noch in China, aber damals, als ich in Deutschland gewohnt habe, da gab es ja diese Sender, wo es diese beschämenden Sendungen einfach gegeben hat.
Die gibt es immer noch, so, die gibt es.
Immer noch geben wird, also ohne jetzt Namen zu nennen, wir wissen, worüber wir reden. Und was mir da damals schon aufgefallen ist, ist dieses von außen ergötzen, daran, dass die Leute beschämt werden und das wird so normalisiert. Weißt du, ich meine, das ist so normal, dass diese Sendungen in regelmäßigen Abständen laufen und dann gibt es die Zuschauer, die sich darüber lustig machen. Und jetzt frage ich mich natürlich, das ist wahrscheinlich mehr so dieses Gott sei Dank steht wer anders im Schamscheinwerfer als ich. Aber ich finde, das wird ja medial dadurch so normalisiert, dass wir ja noch viel tiefer in diesen Schamkreislauf reinlaufen, statt den einfach zu natürlich. Beenden.
Weil du die Scham dafür benutzt, die Scham zu überdecken. Diese Sendungen sind ein wundervolles Mittel, um dich abzuspalten von dir selber, weil du kannst dich total toll abspalten, indem du sagst, ich bin ja nicht so blöd wie die. Und du hast keine Empathie, weil du diese Person nicht kennst. Es ist wundervoll. Du kannst, wir sind doch toller als die. Es ist nicht leicht, ein Feindbild zu haben, ein Feindbild von dumm, ein Feindbild von peinlich, von einem, so würde ich ja nie sein. Echt nicht. So, das ist ganz spannend. Also du nimmst die Scham um, damit, also so ähnlich, als würde ich eine Diät machen mit Zucker. So ungefähr funktioniert das. Ja. Und es funktioniert, weil das Hirn wird betäubt. Und das funktioniert großartig. Diese Fernsehbilder, top. Und was du sagst, es wird eine Desensibilisierung findet statt, so nach dem Motto, ja, im Fernsehen passiert das ja alle Tage lang, dass wir Leute beschämen können, dann können wir doch unsere Klassenkameradin mal auf dem Klo filmen. Ist doch kein Problem. Das ist bei den Sendern gang und gäbe. Und dann denke ich mir so, schade, dass Geschäftemacherei vor Ethik steht.
Ja. Und da frage ich mich aber trotzdem, und da habe ich keine Antwort, vielleicht hast du die, aber warum gibt es Leute, die sich bewusst diesen Situationen aussetzen? Das kann doch nicht nur der Geldfaktor sein. Oder ist es wirklich das, was du gesagt hast, dieses sich selber betäuben, indem sie in Aktion gehen und sie dann für sich sagen, okay, ich habe jetzt hier in dieser Show oder whatever diese Rolle gespielt und sich selber davon abspalten? Also ich frage es mich halt immer wieder, wie kann es sein, dass die Menschen sich bewusst...
Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Also ich denke, dass Naivität ist auch immer noch, Gott sei Dank, da. Unschuldige Naivität, gutes Glauben, ja. Und dann, wenn du das dann siehst, wie was aus dir gemacht wird. Also ich habe in der Tat einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich viel gearbeitet habe, der mal Teil einer solchen Sendung war. Da ging es nicht um Ausziehen und Daten, da ging es um andere Sachen. Und er hat erzählt von den Filmarbeiten und dann hat er erzählt ich habe mitgekriegt, wie er reagiert, wie er rüberkam und wie er sich dann auch dafür geschämt hat. Und dann habe ich auch gesagt, du weißt schon auch, wo du den Vertrag unterschreibst. Ich meine, der war jetzt auch Schauspieler, ne? Und des Weiteren ist genau das. Also es war Geld. Also er hatte gute Gründe, das in seiner Situation zu tun. Er brauchte einfach Kohle, so alleinerziehend, ich glaube 3 oder 4 Kinder und so weiter. Also der war einfach in Not, in finanzieller Not. Und es wurde ihm anders verkauft. Und dann, als es dann das Kind in den Brunnen gefallen war und das Produkt zu sehen war, haben dann Freunde auch gesagt, spalte dich doch davon ab, das bist doch gar nicht du. Und wie oft wird das gezeigt? Das ist ja jetzt nicht der neue Shakespeare-Klassiker, sondern das ist halt der Pille-Sendung in Pillehausen. So. Und die neue Sau wird durchs Dorf getrieben und dann bist du schon nicht mehr Thema. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Verwundung bleibt, ne? Dass du dann halt guckst, so, es wird wieder, wenn du das bewusst bearbeitest und sagst, was ist da für eine Verletzung gewesen, ist das, glaube ich, ein Schatz, den du heben kannst. Das machen die wenigsten. Ich würde solche Sendungen gar nicht mehr machen. Und wenn ich sie machen würde, nur mit Betreuung hinterher. Ich würde die nicht mehr machen, weil ich denke, so, wozu sind diese Sendungen gut? Machen sie die Welt besser? Helfen sie jemandem? Und das tun sie nicht. Und deswegen sind sie für mich einfach nicht guckbar. Und ich bin nicht in China, ich hätte diesen Zugang zu diesen Medien, ich habe die seit 10 Jahren, gucke ich das nicht mehr. Ich gucke es nicht mehr, aber es macht mich traurig. Mhm. Und warum soll ich, es macht mich traurig und es macht nichts besser. Diese Trauer ist auch eine Pseudotrauer. Weißt du, ich weide Krokodilstränen über ein Problem, das nicht meins ist, anstatt dass ich mir meins angucke. Und ich finde, die geweinten Tränen über meine eigenen Sachen sind gesünder.
Ja. Und bei mir ist jetzt auch so dieses Wortspiel gekommen, es wird halt in solchen Sendungen einfach auch schamlos die Not anderer ausgenutzt, ne? Also dieses frei von Moral da einfach ja die Not nach Geld, nach Ansehen, nach Aufwertung seiner eigenen Person, warum auch immer man das macht, zu nutzen, das ist schon heftig. Was mir jetzt nochmal gekommen ist, wir hatten vorhin mal über Fremdscham gesprochen. Du hattest gesagt, Scham, wenn Scham im Raum ist, entweder fühle ich sie selber oder der Gegenüber. Fremdscham, würdest du sagen, Fremdscham passiert, wenn ich als Jana meine eigene Scham nicht fühlen möchte, wenn ich so drüberstehe vielleicht, auch aus Schutz vor diesem Gefühl, dass es dann beim Gegenüber ankommt?
Beides. Du hast gerade gesagt, diese Sendung wäre schamlos gemacht. Das ist vollkommen richtig. Wenn auf der Bühne etwas Schamloses passiert, wird die Scham empfunden vom Publikum. Immer. Weil die Scham muss empfunden werden. So, und wenn die Scham für denjenigen, der sie zu empfinden hat, eigentlich zu schmerzhaft wäre, dann spaltet er sie ab. Ja? Also wenn die Angst zu groß ist vor dem, was hinter dieser Scham steckt, ja, guckt man sich das Problem niemals an. Manche Leute trinken einfach lieber weiter, als sich Hilfe zu holen, weil sie denken, wenn ich nicht mehr trinke, dann ist der Schmerz so groß, den ich empfinde über die Leere in mir aus Gründen. Was weiß ich, was die Wunde ist, die du betäuben willst mit Alkohol. Und dieses schamlose Verhalten wird von Leuten oft auch gehandhabt, die selbst Schamlosigkeit erfahren haben, also die selbst eine hohe Beschämung erfahren haben als Kind. Das muss nicht immer so sein. Nicht jeder, der geschlagen wird, schlägt auch. Nicht jeder, der vergewaltigt wurde, vergewaltigt auch. Nein. Aber es hat immer sowas, wenn du das als Gang und Gäbe hast, dass Leute sich schamlos verhalten, dass die sich beschämen, dass die nicht zu ihren Gefühlen stehen, dass die alles überdecken, dann ist es leichter, die Schwelle ist nicht so groß, sich selbst auch schamlos zu verhalten. Ne? Mhm. Wenn die das machen, dann mache ich das halt auch. Und dann ist das, es hat es immer, immer, immer eine tiefe, tiefe Traumatisierung, die da zugrunde liegt. Und das wird halt so toll überdeckt. Ja, es sind reiche Leute, es sind Leute, die suggerieren dir, die haben ihr Leben im Griff. Natürlich ist das alles kein Problem und wir machen ja nur unser Geld mit dem Geschäft und die Leute müssen es ja nicht kaufen, wenn, aber ich denke so ernsthaft so, du willst Leute dafür fertig machen, dass du den Zucker hinlegst, dafür, dass sie den Zucker dann nehmen, echt? Weil Zucker geht so schnell, es ist so leicht. Es ist leicht, sich zu betäuben, viel leichter und viel schmerzfreier ist es, sich zu betäuben. Es ist viel einfacher, sich eine Kopfschmerztablette reinzupfeifen, als zu gucken, ob ich vielleicht einen Hirntumor habe. Sorry, also nicht jeder Kopfschmerz ist ein Hirntumor. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Ich denke, wenn du andauernd Migräne hast, ist das sehr bedauerlich. Und das ist auch total okay, dann was zu betäuben. Aber wenn du das echt andauernd hast, vielleicht ist auch eine Möglichkeit, den ekligen Weg zu gehen, zu gucken, wo kommt das denn her? Vielleicht musst du was umstellen, deine Ernährung, deine Lebensweise, vielleicht, ja. Aber das ist ja viel anstrengender. Viel anstrengender. Und dann ist Schamlosigkeit ja erstmal total einfach gemacht. Es ist ja so einfach, Jana, ich sag dir was Privates, ne? Ich war auf der Suche nach der Scham und nach Befriedigung, nach allem möglichen. Ich war, letztes Jahr war ich in einem Swingerclub, ja, das hat sich ergeben, frag mich, ist egal, ich bin eigentlich kein Zwinger, ist nicht schlimm. Ich war dort und ich habe das gemacht, weil ich wollte meine Vorurteile, meine Ängste und alles Mögliche wollte ich mal hinterfragen.
Super.
Und ich habe da, es war eine wunderbare Erfahrung, wirklich, es war total nett, ich hatte den Vorteil von alle Ränder nackt und fickend durch die Gegend, total schamlos und das Gegenteil war der Fall. Ich bin noch nie so respektvoll behandelt worden, wie da an der Theke mit so einem kleinen Hizzli-Pizzli-Leger, ja. Ich bin bei manchen Firmenfeiern nach der Show ekliger und überraschter angebaggert worden, als dort. Super respektvoll, also im Gegenteil von schamlos. Und dann gibt es natürlich auch Räume, dann ist es auch so, ja, möchtest du heute auch was erleben? Dann meinst du, mir reicht das schon, wenn ich hier die Leute beobachten darf. Das ist schon Schweißausbruch hoch 3. Ich habe meine Eltern nie nackt gesehen, Körperscham war ein Riesenthema bei mir als Kind. Oh Gott, ich gucke lieber nur. Und dann habe ich geguckt und ich habe dann irgendwann angefangen zu gucken wie eine Regisseurin. Ich habe dann gedacht, ich musste mich abspalten, weil es gab dann diese Räume, wo du natürlich auch, du hast Regeln, du hast Räume, die sind abgeschlossen, du kannst aber durch einen Spion hineingucken oder aber du hast Räume, wo du, wenn die Kette nicht davor ist, darfst du mit dabei sein, auch aktiv. Und man darf immer schauen. So. Und dann habe ich so gedacht, krass, es gibt so einen hohen Leistungsdruck, auch in Körperlichkeit. Also natürlich war der Abend war Miss Molly, sonst hätte ich mich da gar nicht hingetraut, ne? Also mollige Person. Das war nicht das Thema, aber es war das Thema von, wie leistungsstark bin ich im Thema Sex? Wie laut wird gestöhnt und wie toll kann ich zustoßen? Wo ich denke so, wow. Und es war total pseudo-schamlos, weißt du, also so unten in diesem Bereich, wo man sich kennenlernt, was mega toll, richtig, wirklich, ich empfehle das, schönen Abend, da ist super schön. Und dort oben habe ich gedacht, nee, da ist die Scham volle Kanne da und wenn man es benennt, also dann wurde ich auch angesprochen und ich habe dann auch echt lustige Gespräche geführt. War sehr, sehr schön. Und dann habe ich gesagt, mir ist das zu peinlich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Noch nicht, wenn jemand zuguckt, ich kriege die Krise. Ich würde das voll aufregen. Ja, das finde ich ja toll und so. Und so normal drüber zu sprechen, ja, oder im Whirlpool haben wir keinen Sex, das finden wir unhygienisch. Dann dachte ich jetzt, warum? Ach ja, oh Gott. Also weißt du, ich dachte so, krass. Und ich habe gedacht, wie toll ist das, über solche schambesetzten Themen schamlos zu sprechen. Wenn man es aber respektvoll tut, weißt du, da gab es halt auch so ein Essensbuffet, wo die Leute halt wirklich so wie in der freien Körperkultur dann so in den Nudelsalat ihre Nudeln, also so schlimm, aber es war so absurd, ich denke, möchtest du auch noch ein Würstchen? Ja, gern, aber nicht das. Also es war so, what? Aber es war total nett, so dieses, ja, nee, da musst du hingehen, das ist echt nett. Ja, da ist nicht so schön, da ist der Raum nicht so. Ich dachte, wow, was ist das, Mind-Opener zu sagen, okay, ein offensichtlich beschämendes Thema, respektvoll, ist überhaupt nicht schamlos, etwas zu machen und über die Schamgrenze drüber zu gehen, weil man sich selber unterdrückt und denkt, ich muss jetzt mehr leisten als gedacht, ist plötzlich wieder beschämend. Ich denke, das ist so diffizil, dieses Schamding ist echt wertvoll, mal anzuschauen, ganz, ganz freundlich anzuschauen, so, genau.
Also ich finde das, danke fürs Teilen, also ich finde das super spannend, zum einen, weil man ja wirklich mal dieser Scham bewusst ins Auge blicken darf, so, und einfach mal guckt, was ist das Geschenk dahinter. Und zum Zweiten, was mir jetzt auch noch mal bewusst geworden ist durch deine Erzählung, auch bewusst zu sagen, da habe ich Scham und die lasse ich erstmal stehen. Also nicht gleich in diesen Erfolgsdruck zu kommen, egal in welchem Bereich, ich muss die Scham wegmachen, sondern zu sagen, nee, da habe ich die Scham. Ich kann jetzt hier nicht, sei es im Zwingerclub, sei es auf der Bühne, sei es was weiß immer, deckt dir was aus. Auch mal zu sagen, das ist so, da habe ich Scham und dann lassen wir die da einfach stehen. Und das finde ich auch so wertvoll, weil das ist ja wieder das, was du auch gesagt hast, diese Verbindung mit sich selber. Alle Gefühle sind da, alle lasse ich zu und ich muss mich in keinster Art und Weise irgendwie verstellen, verstecken oder anders fühlen, nur weil damit der Gegenüber oder ich mich scheinbar besser fühle.
Total, die Scham, wenn du mal denkst, ich bin katholisch sozialisiert, die Scham kommt ja hin bei der Vertreibung aus dem Paradies. Adam und Eva waren nackt, haben halt diese Verfehlung begangen und plötzlich hieß es, oh, bedecke deine Scham. Finde ja auch hochgradig interessant, dass es in der Schweiz heißt, es ist das Gemächt des Mannes und es ist die Scham der Frau, also die Vagina, es ist echt
super spannend.
Ne, ist spannend. So, also wenn du denkst, okay, wann fing denn das an mit dieser Scham, das war in der Bibel, als die Unschuld nicht mehr da war, als der Baum der Weisheit, die Frucht gegessen worden ist. Wir anfangen wollten, genauso weise zu sein wie Gott, uns irgendwie zu erheben und so weiter. Also wenn wir anfangen, nicht mehr die Kinder zu sein, die Kinder Gottes, sondern selber autark, eigenverantwortlich, selbstwirksam leben wollen, ja, dann fangen wir auch an, plötzlich zu denken, oh Gott, wir sind ja hilflos, wir sind ja nackt, wir sind ja uns bewusst, dass wir andere brauchen, wir sind ja bewusst, dass wir nicht Gott sind oder vielleicht nach göttlichem Ebenbild, aber man weiß nicht, also die Scham fing an, als das Kindliche aufhörte. Und das beobachtet man ja auch bei, wer Kinder hat, also also Kinder in einem gewissen Alter, die sind wundervoll, die sind unschuldig und lalala, ja. Ich finde es großartig. Und dann irgendwann fängt es an so, nee, sollst nicht mehr küssen und nee, ich möchte jetzt in meiner eigenen Umkleidekabine sein. Dann haben sie so ein Gefühl für, okay, ich habe ja was Schützenswertes. Und Scham ist so wertvoll, um das Unschuldige zu schützen. Ich habe eine große Problematik damit, ein Volk kollektiv zu beschuldigen, ja, als Generationstraumata, ja, finde ich schwierig, als jemand auf die Bühne des Lebens, also geboren zu werden, sagen, ja, du hast übrigens schon jetzt schon Schuld von deinen Vätern. Ich denke so, sorry, Guys, ich bin gerade erstmal vor der Nabelschnur raus. So, aber zu sagen, okay, ab wann schäme ich mich auch für das, was mein Volk angerichtet hat? Dann, wenn ich autarker Bürger bin, wenn ich verantwortlich bin, wenn ich anfange aus diesem kindlichen Tralala, Papa, Mama kümmern sich, herausgehe und sage, oh, ich bin selbstverantwortlich, meine Handlungen haben Konsequenzen, interessant. Und wow, und dann fängt es an, dass Scham ein Thema wird. Und ich bin so dafür, dass Scham das Unschuldige in uns schützt, weil auch ein alter, krüppeliger, verhutzelter Soldat hat noch irgendwo ein Müh Unschuld in sich drinne und die gilt es zu schützen. Sei es mit eigener Scham oder Fremdscham, ich weiß es nicht. Aber am besten, man schämt sich für sich selbst, weil das Outsourcen, diese Dienstleistung, die ist noch nicht erfunden. Ne?
Das Bild finde ich total schön und kann ich dir auch nur zustimmen, dass Scham dieses Unschuldige beschützt und du hast vollkommen recht, mit den Kindern, die sind da einfach so unschuldig in all dem Dingen, die sie tun, die sie sagen, ne? Auch so dieses an der Kasse und vor dir steht dann so eine etwas korpulentere Frau, die dann einfach ganz laut fragen, warum ist die Frau denn dick? Weil völlig wertfrei und man fühlt sich gleich beschämt, dass das Kind das gesagt hat und versucht es dann zu zügeln statt dem Kind. Mit dem Kind zusammen einfach den Umgang mit diesem Gefühl, wenn überhaupt Charme ein Gefühl ist, mit dem man lernt, doch, mit dem muss man lernen umzugehen, einfach, aber wertvoll und respektvoll, aber
ja, es ist ja. Und wenn dein Kind das macht, mit der Absicht zu fragen, warum ist das so gekommen, Mama, dann hat es überhaupt keine Absicht, jemanden zu verletzen. Nee, und die Verletzungsentscheidung liegt bei der dicken Frau. Also wenn ich an der Kasse so begrüßt würde, von einem Kind, würde ich sagen, das liegt daran, dass ich einfach total viele Kekse esse und ich echt super kochen kann, es einfach super schmeckt. Und deswegen bin ich ein bisschen dicker. Ich mag nicht so gern Sport. Daran liegt das. Ah ja, wenn das aber jemand macht, um mich zu beschämen, dann bin ich natürlich auch mehr eingeladen, mich verletzt zu fühlen. Wenn ich aber als dickere Person mit mir damit in Frieden bin, dann kann ein Außen mich gar nicht verletzen. Und ein Kind darf damit total gerne immer alles fragen. Bitte immer alles fragen, ja? Das ist so wichtig, ja? Und wenn die dicke Frau das Kind beschämt, das tut man nicht. Warum nicht? Warum denn nicht? Wenn jemand schön ist, darf ich das sagen, wenn jemand hässlich ist, nicht? Und was ist auch schön und hässlich? Das ist doch auch immer nur das Auge des Betrachters. Ja, also da kann man vielleicht mal gucken und sagen, hey, du musst nicht immer alles hässlich finden und was weiß ich. Aber weißt du so, was ist denn das? Ja? Das ist doch okay.
Also sind wir dafür, dass das Thema Scham und Gefühle in Kindergarten und Schulalltag Einzug hält und dort kompetente Personen sind, die diese Themen mit den Kindern auf ihrem Wege des Erwachsenseins besprechen.
Unbedingt. Unbedingt, Jana. Gefühle ist der neue heiße Scheiß. Gerade nach Corona, die haben ja alles unterdrücken müssen. Und ich habe das große Vergnügen und die große Freude, tatsächlich im letzten Jahr eine Premiere gehabt zu haben, also vor einem Jahr ungefähr, Badewanne der Gefühle in Krefeld. Ein Theaterstück für Kinder ab 6. Wundervoll. Wo wir halt die Gefühle behandeln, Trauer, Wut, Angst, und Freude. Scham spielen wir nur so ganz bisschen, also weil wir vor Kindern spielen, wo es noch nicht so, also wo es gerade so anfängt und da ist halt mein Kollege in der Badewanne und spielt damit, dass er nicht angeguckt werden will, wenn er sich an- oder auszieht. Aber das wird nicht so groß gedingelt. Aber da laden wir alle dazu ein, weil wir auch wissen, dass diese Kindertheatershows auch von Erwachsenen besucht werden. Haben wir das natürlich so gemacht, dass sie auch was davon haben, ne? Dass man sagt, Gefühle sind super. Und Liebe ist kein Gefühl. Das ist die Kernbotschaft dieses Theaterstücks. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist immer da. Liebe ist ein Zustand. Wenn du im Zustand der Liebe bist, dann kannst du kannst ja deinen Bruder total scheiße finden und den am liebsten vor die Wand klatschen wollen, aber es ist dein Bruder und du liebst den. Ja? Richtig. Und in der größten Traurigkeit, wenn du jemanden hast, der dich dann umarmt und ernst nimmt, ist die Trauer auch eine Brücke zu jemandem. Und die Liebe ist ein Zustand und das sorgt natürlich für Empörung, ne? Wenn ich darf die Schlaue sein in dem Stück, ne? Ich spiele mit zwei Männern super, super schön. Und und dann ist es eben so dieses, Liebe ist mein Lieblingsgefühl. Nee, Liebe ist kein Gefühl. Was? Wie soll das denn gehen? Das ist aber toll, was man sagt, das sind die guten Gefühle und das hässliche Gesicht ist wütend und das schöne Gesicht ist Freude. Nein, ist es nicht. So. Wut will was. Wut will dich stark machen. Freude will dich in die Lebendigkeit bringen. Traurigkeit will dich eigentlich wieder fröhlich machen. Angst will dich schützen. Angst will dich schützen vor blöden Sachen. Scham ist genauso wertvoll. Scham will, dass du Aufmerksamkeit hast für deine Unschuld. So, und für die Verbindung, wie du in Verbindung bleibst, damit du überlebst. Deswegen ist Scham was ganz Tolles, wie alle Gefühle total toll sind, wenn sie denn dann mit Liebe empfunden werden, weil Liebe ist ein Zustand.
Ja, Total schön und total wertvoll, was ihr da macht. Super, weil ich glaube, dass die wenigsten das in dieser Bandbreite sehen, weil ich glaube, auch wenn viele sagen, wir wollen doch Gefühle fühlen, ist immer das Schöne, was sie wollen und das andere
Ja,
eben
das
nicht.
ist schöner.
Und ich
Schöner
glaube schon
Gefühl,
auch,
genau.
genau, und Wut ist ja auch was Positives, weil ohne Wut kommen wir nicht nach vorne. Ne? Wer keine Wut, Wut ist ja aggressiv, Aggressor geht ja nach vorne, also du kommst ja halt ins Tun auch durch die Wut, ne? Wenn
Absolut
sie eben gut
richtig.
kanalisiert wird, ne? Logisch.
Absolut. Und du kannst deine Gefühle kannst du beeinflussen mit dem, was du denkst. Ja, das ist bei Scham genau dasselbe. Was denkst du über dich? Was für eine Haltung hast du dir gegenüber? Wenn du selber denkst, ich bin, glaube ich, auch nicht okay, dann kann der andere, der mich beschimpft und sagt, du bist nicht okay, Anja, dann trifft er ja ins Schwarze, weil ich das Schwarze aufgespannt habe. Wenn ich aber was anderes über mich denke oder wenn ich auch was anderes über ihn denke, wenn ich nicht denke, was für ein Arschloch, dass er mich jetzt beschimpft, sondern ich denke, wow, der ist aber ganz schön wütend. Ich bezeuge erstmal seine Wut und dann sagen, boah, Sie sind ganz schön wütend, tut mir leid, können wir was machen oder was brauchen Sie gerade oder so, dann kann das, dann ist das was ganz anderes. Wir können mit unseren Gedanken unsere Gefühle beeinflussen und unsere Gefühle beeinflussen unsere Handlungen. Und wenn wir das alles, Prediger gleich, mit Liebe tun, und das ist die Königsdisziplin, wer kann denn Liebe? Ja, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie geht denn Demokratie, aber wer kann denn Liebe? Wenn wir da ein bisschen alle so einen Tag ein bisschen üben, ich glaube, das wird super. Da müssen wir nicht, da müssen wir in den Erwachsenenkindergarten für Liebe üben, glaube ich. Und damit
Ja.
meine ich nicht Sex.
Ja, genau. Nicht das Körperliche, sondern wirklich das, der Zustand Liebe halt. Also ich verstehe das, was du sagst. Und was ich immer auch ganz spannend finde bei dem Thema Gefühle, ist, dass ja die Gefühle so wellenartig sind, ne? So kein Gefühl bleibt ja für immer. Und ich glaube, dass doch viele, plakativ jetzt gesprochen, davor vielleicht auch Angst haben, dass dieses Gefühl für immer bleibt. Aber es ist ja Wellen, die ja so durch uns durchgehen, egal ob Freude, Trauer, Angst, Scham, das sind ja Gefühle, die für einen Moment da sind. Auch wenn man in dem Moment der Scham zum Beispiel das Gefühl hat, die Welt bleibt stehen und ich werde jetzt hier stundenlang dieses Gefühl fühlen, aber dieser Moment des Aushaltens der Welle, die da so durch uns durchgeht und vielleicht auch erstmal gar nichts machen, wir sind ja auch so handlungsorientiert also erzogen worden, dass es immer gleich heißt, du musst dann gleich irgendwie reagieren, aber manchmal reichen ja drei Atemzüge, um so ein bisschen dem Gefühl Raum zu geben und dann kann man ja auch schon wieder ganz andere Interaktionen starten, als wenn man mit dem ersten Impuls es weghaben zu wollen reagiert. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz hilfreich. Also mir hilft es immer, wenn ich so ein bisschen überrollt werde von meinen Gefühlen, zu sagen, okay, es ist jetzt die Welle, die kommt, jetzt gucken wir mal wie beim Surfen und dann gucken wir mal, wie wir die Welle reiten oder vielleicht manchmal muss man sie auch gar nicht reiten, dann ist sie da, dann geht sie weg. Und dann
Ja,
war die ganze Aufregung umsonst.
einfach atmen. Das ist total schön, was du sagst. Die empfundene Zeit, auf einer Bühne sich zu schämen, ist länger. Also du denkst, es sind 4 Stunden, wo du ein Blackout hast oder so, aber es sind meistens nur 3 Sekunden. Das ist ganz interessant. Und wie du sagst, ich war ja ganz furchtbar traurig. Deswegen war ich ja auch in Behandlung und habe eine Therapie gemacht. Und ich hatte ganz dolle Angst vor meiner Traurigkeit. Also ganz schlimme Angst. Ich habe gedacht, wenn ich einmal anfange zu weinen, werde ich nie wieder aufhören. Das ist die Hölle. Und ich muss sagen, Jana, von meiner Traurigkeit hätte ich mir auch mehr versprochen. Das sind Wellen und die kommen und die gehen auch wieder. Ich habe selten so herzlich gelacht wie in der Depressionsklinik in meiner Gruppe. Es war super. Wir haben, also weißt du, es ist ja nicht immer nur alles schlimm. Wie du sagst, es ist wirklich ein toller Vergleich mit diesem Surfen. Manchmal reitest du das Gefühl, manchmal tauchst du drunter durch und du immer atmen, in dem Vertrauen. Es kommt eine neue Welle. Das ist natürlich auch ein bisschen beängstigend. Es wird wieder Traurigkeit geben. Aber es ist auch toll, weil es gibt ja auch wieder einen Luftschnapper, ne? Und das ist total toll. Und du kannst ja auch ab und zu mal in ein Boot steigen, ne? Mit anderen Leuten, ne? Und das ist dann ganz toll. Aber wenn das Boot zu voll wird, musst du wieder schwimmen. Also, die
Ja, genau, aber
Wellen bleiben, ne?
die Wellen bleiben, aber je öfter wir die Wellen reiten, desto besser wissen wir einfach selber mit den Wellen umzugehen und wissen es dann auch besser zu handeln und wissen dann auch einfach viel besser, was wir brauchen in dem Moment, wenn zum Beispiel die Schamwelle kommt, weil wir einfach uns selber so gut dann kennen, was nicht heißt, dass es immer Glanzleistung ist, dann ist es eben so. Aber ich glaube, das ist so ein Verständnis, was ich auch gerne für die Zuhörer und Zuhörerinnen mitgeben möchte. So dieses, es ist okay, wie es ist, weil alles ist da und alles ist erlaubt und ja, man geht halt immer dann die nächste Welle reiten. Weißt du, also hab keine Angst vor der Welle, die da ist, weil die reitest du jetzt gut, die nächste vielleicht nicht, dann die nächste wieder super. Also es ist ja wie beim Backen, weißt du, der erste Kuchen wird super, der zweite nicht so, der dritte schmeckt wieder. Und ich glaube, wenn wir da mehr so im Prozess sind, ich glaube, das mag ich auch ganz gerne, mehr so im Prozess dessen, uns selber zu entdecken, als so fixiert auf dieses, ich will das ab sofort anders haben. dann geht es uns allen ein bisschen entspannter, glaube ich.
Das ist wundervoll. Und um bei deinen Wellen zu bleiben, wenn du deine Welle immer unterdrückst, hast du einen Wasserschaden, ne?
Stimmt. Pendler kommen und zack, haben wir wieder das Schamthema vor der Tür.
Wundervoll, Jana, danke schön.
Ich danke dir. Das hat jetzt echt Spaß gemacht, über dieses Thema mit dir zu sprechen. Ich glaube nicht, dass wir alles besprochen haben, aber für den Moment schon.
Nee. Ja, wenn die Leute Fragen haben, sollen sie das doch drunter posten. Wir freuen uns über wertschätzende, liebevolle Kommentare.
Auf jeden Fall. Ihr dürft auch gerne liken, kommentieren, weiterempfehlen. Und ich danke dir für deine Geschichte, deine Zeit, deine Gedanken und schicke dir sonnige Grüße rüber.
Danke, Jana. Mit dir tanzen die auch wirklich. Vielen, vielen Dank. Grüße zurück. Tschüss.
Alles klar. Bis denn dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.